Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Huraz und auch wenn ich mal wieder vergessen habe, nachzuschauen. Ich glaube, wir sind bei der 80. Und dazu habe ich gleich mal am Anfang eine schlechte Nachricht. Ich bin heute irgendwie ganz alleine hier im Studio. Das weiß ich nicht, was die alle gemacht haben. Die sind alle irgendwie unterwegs oder krank oder haben wichtige Termine. Frank ist in den Niederlanden. Und ja, deswegen müsst ihr heute meine Stimme ganz alleine eine Stunde mindestens ertragen. Aber ich habe natürlich wie immer Musik dabei und ja, habe auch ein paar Themen. Der Vorteil der Sendung ist, dann beschäftigen wir uns endlich mal wieder mehr mit Linux und solchen Themen, als hier irgendwelche Diskussionen über E-Books oder so zu führen. Weiß ja nicht. Kann ja sein, dass euch das mehr gefällt. Dann könnt ihr jetzt hier einschalten und dabei bleiben, wenn ihr sagt, der Ingo alleine, oh nee. Dann geht doch gleich einfach weiter zur 81. Ausgabe. Da sind wir garantiert wieder ein paar Leute mehr. Und ich versuche natürlich auch immer noch mehr Leute hier zu aktivieren, die dann mit ins Studio kommen. Aber dass ihr mich nicht alleine hören müsst, nur, ihr habt natürlich die Möglichkeit anzurufen. Macht irgendwie keiner, aber nichtsdestotrotz, ihr könnt das tatsächlich tun unter 0711 für Stuttgart 89 23 26 20 und dann können wir gerne auch mal über ein Thema reden, ja, am Telefon, einfach so, ja, habt ihr die Möglichkeit und wer nicht schon ist, kann jetzt natürlich mit in den Chat kommen, auch da könnt ihr mitdiskutieren, ircfreenode.net, Channel Raute, Radio Tux oder auf unsere Webseite gehen, Blog radiotux.de. Dort oben auf Chat klicken, einen Nickname einfach eingeben und connect und dann seid ihr auch mit dabei. Und ich hoffe tatsächlich, dass mal jemand anruft. Wäre doch mal ganz cool. Wir reden heute natürlich über Ubuntu, was rausgekommen ist. Ich bin ja heute mal Singular. Ich versuche heute noch ein bisschen über Projektmanagement zu reden, über Zeitaufteilung, über das, was es so Neues gab und sowieso und überhaupt. Und wie gesagt, kommt einfach in den Chat und hört und quatscht dort mit. Musik gibt's diesmal natürlich auch. Viel Musik sogar, weil ich ja alleine bin. Rausgesucht von Tobias und Danny und wir fangen auch gleich an mit Pornophonic Half-Player Game. Gamer?
Down in my life, all the Hello, this is Mark Shuttleworth, founder of the Ubuntu Project, and you're listening to Radio Tux.
Genau, und das davor war Pornophonic mit Half-Player Game aus dem berühmt-berüchtigten Album 8-Bit Lagerfeuer. Wer uns hier öfter hört, hat schon mehrere Titel aus diesem Album gehört. Und das war ein Hörerwunsch von Danny. Und natürlich könnt ihr euch auch Musik wünschen. Das geht ganz einfach. Einfach eine Musik raussuchen, die unter einer Creative Commons Lizenz steht oder unter einer anderen freien Lizenz, die also nicht mit der GEMA behaftet ist. Und dann einfach eine E-Mail schicken mit dem Link oder sogar mit dem Titel dran an info@radiotux.de und dann, ja, dann höre ich mir das an und dann landet das in einer der nächsten Sendungen. Garantiert. Das haben auch noch ein paar andere Leute gemacht und deswegen, ja, die Musikauswahl diesmal wieder von euch. Und die Links zu diesen ganzen Musikstücken, die wir so spielen, findet ihr natürlich im Blog zur Sendung blog.radiotux.de. Und im Chat wurde gerade gesagt, ihr seid irgendwie zu schüchtern anzurufen. Das kann ja wohl gar nicht sein. Also ich bin auch schüchtern, deswegen mache ich ja auch Radio und nicht Fernsehen oder sowas. Und das ist ganz einfach hier anzurufen und was weiß ich, erzählt mir eure Erfahrungen über die neueste Ubuntu-Distribution oder was weiß ich, ihr habt gerade ein cooles Projekt und wolltet schon immer mal das im Radio vorstellen. Auch das ist hier möglich. Einfach anrufen und dann, ja, dann reden wir einfach darüber. Am besten ist anzurufen, wenn die Musik gerade spielt. Dann bin ich hier nicht ganz so geschockt. Wir haben letzte Woche schon mal ganz kurz über World of Goo geredet und da diese Aktion ist jetzt beendet, also man kann es nicht mehr downloaden und sich einfach einen Preis wählen, aber da sind ein paar ganz interessante Ergebnisse bei rausgekommen. Die haben auf ihrer Webseite, verlinken wir ja auch, bereitgestellt, wer denn so wie viel ungefähr bezahlt hat. Und ja, wenn man sich das mal anguckt, die meisten oder das meiste Geld, was reinkam, oder wie sagt man das am besten? Also die Linux-User haben prozentual immer am meisten bezahlt. Im Gegensatz dazu die Windows-User irgendwie, die haben meistens nur irgendwie 1 Cent, also 1 US-Cent irgendwie gespendet. Und die Linux-Anhänger, die waren irgendwie, egal ob sie jetzt das Deb-Paket, das TGZ oder das RPM-Paket runtergeladen haben, die haben am meisten gespendet oder gekauft oder wie man auch immer das sagen möchte. Und das sind auch ein paar ganz interessante Ergebnisse. Und ja, Windows machte auch irgendwie nur, in Anführungsstrichen, nur 65% des Marktes aus. Die anderen teilen sich so ungefähr gleich, also 18% Mac. Und das andere ist auch nochmal so in dem Dreh Linux. Und ja, das ist doch schon mal interessant. Also da kann man nochmal nachlesen, was so alles passiert. Und ja, ich meine so 5 oder 10 Dollar, ich meine, wenn man das in Euro umrechnet, das ist ja nicht so viel für so ein Spiel, was man so mal zwischendurch einfach lustigerweise spielen kann, ist auch gar nicht schlecht. Aber die Windows-User sind irgendwie so verwöhnt, die wollen irgendwie nichts bezahlen für ihr Spiel und die bösen Linux-User, die ja normalerweise sowieso alles böse Piraten sind, die zahlen dann doch auch nochmal mehr für so ein Spiel. Waren die auch überrascht, die Leute von Today Boy. Ja, das nur kurz zur Ergänzung und dann fand ich es auch ganz lustig. Ich habe da gehört, dass das Weiße Haus jetzt auf Drupal umsteigt, auf das Content-Management-System Drupal. War auch irgendwie eine News letzte Woche. Die haben vorher so ein kommerzielles CMS eingesetzt und seitdem der Obama da die Gegend rockt, ja, steigen die auf Drupal um und das ist natürlich auch nochmal ein netter Schub für dieses Content-Management-System. Und ich bin auch gerade dabei, für eine Seite ein Content-Management-System zu suchen und so richtig ist Drupal, es liegt zwar auch im erweiterten Bereich, aber das muss dann halt auch immer jemand administrieren und richtig einrichten und so. Und da weiß ich nicht, ob der User-Kreis das so richtig kann. Oder ob man doch vielleicht auf einen Jomla geht oder weiß nicht, ob es noch irgendwas relativ Einfaches, aber doch flexibles CMS gibt, was man für eine kleine Seite von so einem Verein oder sowas einsetzen kann, der halt, ja, wo die meisten User, sagen wir mal, nicht irgendwie technikaffin sind. Ja, die dann halt doch irgendwie mal schnell mit zwei Klicks einen Artikel einstellen können und vielleicht noch eine Rubrik auswählen können, aber der Rest war's. Also wer da ein paar Vorschläge hat für ein CMS, kann sich mal an mich wenden. Fände ich auch ganz, ganz toll. Dann die Wikipedia ist relevant, Löschdiskussion, Debatte. Haben wir ja letzte Woche auch schon mal drüber geredet. Da kam jetzt die Woche auch noch relativ viel. Und wer dort mehr wissen will, dem empfehle ich jetzt einfach mal die letzte Chaos-Radio-Sendung, die gestern auf Fritz lief. Da hat sich auch Fefe geäußert, der das mit ein bisschen losgetreten hat. Und es war auch ein Admin von der Wikipedia da. Und ja, das doch einfach mal durchhören. Und dann habt ihr vielleicht auch selber noch ein paar Argumente gehört, wie das mit den Exkludisten, Inkludisten ist und so weiter. Und ich kann es auch nachvollziehen, ich habe ja auch mal ab und zu mal Wikipedia-Artikel eingestellt, die dann irgendwie nach ein paar Minuten gelöscht worden sind oder dann auch nach einer ausgiebigen Löschdiskussion, und das frustriert schon ein bisschen, und deswegen mache ich auch, wenn ich mal was in der Wikipedia mache, nur so ein paar kleine Ergänzungen oder Fehler oder so, die ich finde. Also ich habe da auch keinen Sichterstaat oder sonst was, das ist einfach. Ja, ich habe zu viel anderes zu tun, als da in der Wikipedia auch ständig rum zu editieren. Und wenn man dann mal irgendeinen Artikel Schweißblut setzt, dann wird er auch noch weggelöscht. Und das ist dann irgendwie schon ein bisschen demotivierend. Und die Wikipedia hat jetzt auch zu einer Diskussion eingeladen, zu einer Podiumsdiskussion oder sowas, glaube ich. Und mal gucken, was dabei jetzt rauskommt, ob sich das doch noch zum Guten wendet und sich vielleicht das ein oder andere in der deutschen Wikipedia ändert. Ja. Und ich komme irgendwie nicht hinzu, hier gleichzeitig einen Chat zu lesen und was? Das hört sich an, als ob irgendjemand in dem Hintergrund. Ach so. Ja, das ist, weil dieses Studio ein bisschen undicht ist. Oder? Es ist schon wieder, dass hier irgendwie, wenn ihr sagt, da ist tatsächlich was im Hintergrund. Also entweder ist dieses Musik-Nachrichtensitzung wurde abgefragt. Was? Das verstehe ich jetzt nicht. wenn es jetzt vorbei ist, dann sagt mal vielleicht nochmal Bescheid. Ansonsten ist dieses Problem, was wir auch, weiß ich nicht, vor zwei Sendungen oder so hatten, letztes Mal ist es ja nie aufgetaucht, nochmal ja wieder da. Dann muss ich hier nochmal ein bisschen in der nächsten Musikpause quasi an den Kabeln spielen, weil das ist dann irgendwie nicht so toll, wenn da im Hintergrund irgendwas ist. Ansonsten, das Studio ist leider ein bisschen undicht, und wenn Leute draußen vorbeilaufen, dann kann es auch mal sein, dass man was hört. Aber wenn ihr jetzt gerade was hört, war mal ganz kurz still, und da ist tatsächlich was, dann muss ich gleich nochmal den. Ja, gut. Dann sage ich doch mal, ich spiele mal ganz kurz Musik nochmal und mache mal den Deutschlandfunk drüben aus und hoffe mal, dass es dann weg ist. Das nächste Lied ist von Prinz König auf einer flachen Ebene, und ich bin dann gleich wieder da mit den nächsten Themen, die so auf meiner Liste stehen, und jetzt gucke ich mal, dass dieser blöde Ton da rausgeht. Also das nervt mich extrem, ich weiß nicht warum. Entweder ist es immer nur in meiner Sendung oder die andere Leute hören das alles nicht, und oder denen ist es egal. Ich weiß auch nicht. Jedenfalls bis gleich.
Auf einer flachen Ebene, da reitet schnell ein junger Mann. Er reitet schnell und will doch bald nach Haus. Die Südland hier heißt Dürfen. In Dürfen darf man manchmal raus, da darf man Ball spielen oder manchmal auch ins Kino. Der junge Mann will nur noch schnell nach Haus. Au, oh, ich will nach Haus, nach Haben, reiten, kriechen oder graben. Hört hier auf und bring mich fort von diesem Ort. In Haben gibt es Obstsalat und Bücher über Wolvograd, egal wie weit wir halten, nicht bis dort. einer flachen Ebene, da reitet schnell ein junger Mann, er reitet schnell und will doch bald nach Haus. Das nächste Glatt hier heißt Sollen, Sollen. In Sollen, Sollen soll man sauber sein, da soll man Bretter nageln oder Kreise laufen. Der junge Mann will nur noch schneller heim. Oh, oh, ich will nach Haus, nach Haben, Haben, reiten, kriechen oder graben, Pferdchen laufen und bring mich fort von diesem Ort. In Haben, Haben gibt es Obstsalat und Bücher über Wolvograd, egal wie weit, wir halten nicht bis dort. Auf einer flachen Ebene, da reitet schnell ein junger Mann, er reitet schnell und will doch bald nach Haus. Jetzt kommt er, oh Schreck, nach Müssen, Müssen. In Müssen, Müssen muss man ab ins Bett. Man muss auch in die Schule abspülen und versagen. Nicht für mich in Haben, Haben ist es nett. Au, oh, oh, ich will nach Haus, nach Haben, Haben, reiten, kriechen oder graben, Pferdchen lauf und bring mich fort von diesem Ort. In Haben, Haben gibt es Obstsalat und Bücher über Wolvograd, egal wie weit, wir halten nicht bis dort. Auf einer flachen Ebene, da reitet schnell ein junger Mann, er reitet schnell und will doch bald nach Haus. Als letztes kommt der Mann durch Können, Können. Im Können, Können kann man freundlich sein. Man kann auch kacken gehen und kreuzigen und klagen. Bald ist Zeit, bald bin ich daheim. Au, oh, 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 ich bin zurück in Haben, Haben, ohne kriechen oder graben. Freunde, kommt, wisst ihr, jetzt kenne ich die Welt. In Haben, Haben gibt es Obstsalat und Bücher über Wolvograd, das gönn ich mir, ich hab ja reichlich Geld. In Haben, Haben gibt es Obstsalat und Bücher über Wolvograd, das gönn ich mir, ich hab ja reichlich Geld.
So, tja, ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe mal versucht, das den Leuten hier nochmal zu sagen und ich hoffe mal, dass ihr jetzt zumindest nichts mehr hört. Ich kann ja nochmal ganz kurz still sein, dass jetzt alles weg ist. Ich habe jetzt nochmal diesen ganzen Deutschlandfunk komplett ausgemacht und hoffe mal, dass zumindest jetzt nichts mehr hier reinstört. Ärgerlich, das Ganze. Ich kann unsere alte Moderationsmusik nehmen. Klang nämlich so. So, auf ganz alten Sendungen, wer sich das mal anhört, der wird das die ganze Zeit im Hintergrund hören, wenn Musik, wenn jemand redet. Und dann kann man es immer so hochziehen, wenn man gerade eine kurze Pause macht. Und dann kann man weiterreden. Das ist doch toll, oder? Ja, genau. Der Planet Penguin Mix. Tja, und da ist auch der Tommy in den Chat gekommen, was irgendwie blöd ist. Vielleicht ignorieren wir es heute einfach mal und versuchen damit zu leben. Ich könnte damit leben. Das ist, aber wehe, das passiert nochmal. Ja, das ist gut. Gut, ich mach ja auf jeden Fall eine Aufnahme vor den Kompressoren und alles. Von daher wird das hoffentlich auf der Aufnahme dann hinterher nicht so laut sein. Das war ja, weiß ich nicht, wer das gehört hat, vor einiger Zeit schon mal so. Und da hat man es auf der Aufnahme auch die ganze Zeit gehört, aber nicht so laut. Das ging einigermaßen, aber es ist extrem ärgerlich. Ich habe den Verantwortlichen hier schon Bescheid gesagt und ja, hoffe mal, dass das behoben wird, weil das ist extrem ärgerlich. Gut, wenn ihr sagt, das behalten wir, das lassen wir erstmal, dann kommen wir jetzt einfach mal zum nächsten Thema. Drupal habe ich schon gesagt, dann kann man jetzt noch ein bisschen weinen oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, Apple hat angekündigt, ZFS nicht weiter zu unterstützen. Haben sie komplett aufgegeben. Und da merkt man, das ist so ein bisschen Kritikpunkt, den ich auch mal wieder an Apple habe. Ich darf ja Apple bashen, ich bin ja kein Apple-Fanboy. Und ja, so ein bisschen, wie wir jetzt die Entscheidung im Hintergrund machen, ist ja eigentlich egal, wir schmeißen euch jetzt mal für die Füße, wir machen es nicht weiter. Und macht doch damit, was ihr wollt. Projekt hier wird auf MacForge oder so, ein SourceForge-Klon oder keine Ahnung, was die da haben, geschlossen und dann war es das damit. ZFS ist jetzt beim Mac tot und wird also auch nicht in die nächsten Versionen mit reinkommen. Also es war ja irgendwie erstmal im Gespräch, dass vielleicht Read-Only oder so kommt und dann, oder es war sogar zeitlang im Gespräch, dass Apple ZFS als komplett nächstes Generation Betriebs, Quatsch, Betriebssystem, Next Generation Filesystem verwenden wird, so wie bei Linux ja ButterFS langsam kommt und jetzt in einer neuen Ubuntu-Version sogar zumindest schon mal als experimentell drin ist. Ja, das ist halt die Frage, was sie jetzt als nächstes machen. Ja, setzen sie sich jetzt hin und entwickeln ihr eigenes oder ja, vielleicht nehmen sie auch ButterFS. Ich meine, kann ja auch sein, das ist ja wenigstens GPL. Und vielleicht, ich meine, die haben ja auch andere Projekte, die unter GPL stehen, in ihrem Betriebssystem drin, wie Samba und Cups und was weiß ich. Von daher, warum nicht auch das Filesystem? Ich weiß jetzt nicht, was es für einen Sinn machen würde, für Apple jetzt mal wieder ein eigenes zu schreiben. Ich finde es ja schöner, wenn man da tatsächlich dann mal eine größere Entwicklergemeinde hat und Leseschreibzugriffe auch von verschiedenen Systemen so nativ direkt gehen, weil wenn Apple jetzt wieder nur ein Betriebssystem, ein extra für sich alleine Filesystem schreibt, dann geht wahrscheinlich unter den nächsten Mac-Versionen immer nur noch das und Lesen, Schreiben mit anderen, gerade mit Linux System geht dann wieder nicht. Und wenn die sich jetzt auf ButterFS einigen würden, wäre das ja zumindest, also für einige wäre das sicher gut. In der neuen CT steht was drüber drin. Über was genau? Über ZFS oder über wie sie sich entscheiden? Oder ja, weiß man was genau so über die Gründe? Also die Gründe weiß man nicht genau. Das war ja, wie gesagt, Apple ist ja da so ein bisschen, wir machen alles hinter verschlossenen Türen und schmeißen euch dann unsere Entscheidung vor. Warum die sich jetzt so entscheiden, das wissen die, glaube ich, manchmal nicht mal selber oder ich weiß es nicht. Es wird gemutmaßt, dass es damit zu tun haben könnte, dass entweder das Sun entweder von Oracle gekauft wird, also ZFS ist ja ein System von Sun. Es könnte damit zu tun haben, dass sie längere Verhandlungen mit Sun geführt haben und wollten eine Exklusivlizenz, also dass sie einfach mehr an dem System rumschrauben können und wenn sie Erweiterungen machen, dass die auch definitiv in ZFS vielleicht übernommen werden und sowas. Da konnte man sich irgendwie nicht einigen, aber so nichts Genaues weiß man nicht und das ist ein bisschen schade, weil ja, ich meine, sie brauchen auf jeden Fall eins dieser Next Generation Filesysteme und ich fände es schade, wenn sie selber nochmal eins schreiben. Ich meine, kann ja sein, dass es gut und besser und viel toller machen könnten, aber ich habe schon gesagt, wenn, dann ist es wahrscheinlich so, dass es das Einzige sein muss, was sie unterstützen und Linux-Filesysteme kann man dann immer noch nicht lesen und schreiben. Könnte ja echt sein, dass sie sich überlegen, hey, ButterFS oder sie schreiben halt ein neues, wir brauchen eins. Das ist so, wie Microsoft auch endlich mal ein neues braucht, weil das wird nicht besser. Und WinFS ist ja schon vor langer Zeit gestorben, also die sollten auch mal anfangen, sich da mal irgendwie umzuorientieren. Im Chat wird gerade gesagt, Low-Level-Software war noch nie Apples Stärke. Das mag sein, aber ich meine, solche Leute kann man sich ja dazu kaufen. Ja? Es gibt genug Leute, die kennen sich mit Filesystemen prima aus. Zum Beispiel die ehemaligen Leute, die bei Namesys angestellt waren oder sowas. Also das war die Firma, die RiseFS entwickelt hat, nachdem der Herr Riser ja jetzt mittlerweile verurteilt ist und alles und im Gefängnis sitzt, passiert da ja nicht mehr sehr viel. Und es gibt genug Filesystementwickler und bei Linux tut sich ja auch eine Menge. Und solange ZFS zum Beispiel unter der CDTL, Gott, wie war diese blöde Abkürzung? Common Distribution License, die Sanda entwickelt hat, steht, wird das ja auch nicht in Linux direkt reinkommen. Es ist ja nur über Fuse, also im, im Filesystem, im User Space verfügbar. Und die Arbeit finde ich jetzt persönlich ein bisschen vergebene Liebesmüh. Also so, wo man ja sowieso schon sieht, es kommt ein Next-Generation-File-System für Linux, sehe ich jetzt nicht ganz groß den Sinn, da extra ein File-System im User-Space zu haben, nur weil man sich da irgendwie nicht drauf einigen kann, dass das Sun auch mal Sachen unter die GPL stellt. Ich meine, vielleicht wird ja jetzt alles groß viel besser, wenn die jetzt bei Oracle sind, denn ButterFS war ja oder ist ja auch mal von Oracle gewesen. Wird vielleicht da immer noch entwickelt oder vielleicht, keine Ahnung, schmeißen die ja auch ZFS und ButterFS demnächst zusammen oder lizenzieren ZFS neu, keine Ahnung, was da so passiert. Ich kann nur sagen, es bleibt spannend. Das ist sicher noch ein Thema, was uns die nächste Zeit beschäftigen wird. Also gerade auch, was Apple dort macht, was Windows, also Microsoft dort irgendwann mal machen wird, weil hallo, ihr NTFS ist einfach uralt und wenn sie da nicht mal irgendwie anfangen, ein paar neue Features einzubauen oder komplett wegschmeißen, mal ein neues bauen, sind die da auch auf einem absteigenden Ast, sind sie ja schon an mehreren Ecken, aber an der Stelle dann natürlich auch noch. Tja, das zu dem Thema, Apple schmeißt ZFS, den Support für ZFS komplett raus. Tja. Dann, was ist noch so Tolles passiert? Weiß ich nicht. Ich habe gar nicht mehr auf meiner, also doch schon noch ein paar, aber Sachen, die ich nicht jetzt alleine irgendwie bequatschen will, weil, ja, ein paar Sachen machen nicht so viel Sinn, wenn ich die hier alleine bespreche. Zum Beispiel Mozilla Raindrop habe ich mir jetzt persönlich gar nicht angeguckt, aber es ist auch so ein bisschen ein Wave-Konkurrent oder sowas. Open Messaging for Open Web. Kann man sich vielleicht mal angucken, werden wir sicher in einer der nächsten Folgen ausgiebig besprechen. Klang zumindest mal interessant. Hat natürlich auch Schwächen, hat natürlich auch Stärken. Und jetzt muss man sich mal auch angucken, was Mozilla mit Raindrop da machen will. So ein bisschen irgendwas mit Thunderbirds, ein bisschen was mit Messaging, RSS-Feeds, Twitter, Mail, irgendwie alles zusammengeballert. Ja, Mozilla Raindrop, aber ich habe es mir jetzt nicht so groß angeguckt, deswegen lassen wir das Thema mal lieber. Aber versprochen, es kommt in einer nächsten Sendung. Ich schiebe das Thema einfach in die 81. oder 82. Ausgabe. Da sind dann wieder mehr Leute da. Ich wollte heute noch ein bisschen über Zeitmanagement reden, weil ich bin gerade immer so ein bisschen, also ich bin ja auch so eher der verplante Typ und wenn ich mir die Sachen nicht aufschreibe, dann wird das nix. Also ganz ehrlich, wenn ich mir nicht irgendwo entweder eine Liste jeden Tag mache oder irgendwie mir die E-Mails richtig sortiere oder so, dann kriege ich die Sachen nicht ganz auf die Reihe und deswegen benutze ich seit ein paar Wochen Remember the Milk. Das ist ein Webdienst, ich glaube rememberthemilk.com, ja, rememberthemilk.com. Das ist ein Online-Tool, dass man sich ja Pläne macht, sagen kann, hallo, ich habe die und die Aufgaben, die müssen bis dann und dann erledigt werden, man kann sie abhaken. Und es gibt auch ein ganz nettes, man kann es an Twitter zum Beispiel anbinden. Man kann dann einfach bei Twitter reinschreiben, hier send a private message, also DRTM an the Rim of the Milk und den Task und dann Enter und dann fügt er das der Eingangsliste hinzu. Man hat RSS-Feeds, man kann sich die Sachen in seinen Kalender einbinden. Und es gibt halt Clients für zum Beispiel Apple, iPhone und fürs Android. Und ja, man kann das Ganze mit Google Gears auch offline benutzen. Und finde ich gar nicht schlecht. Man kann sich kostenlos dort registrieren. Aber wenn man bestimmte Sachen machen will, wie zum Beispiel diese Android und Apple, iPhone Clients, dann muss man das bezahlen. Und das ist nicht so teuer. Ich glaube, das sind 13, 14 Euro oder so pro Jahr. Ich habe mir das jetzt einmal geleistet und versuche mal, das jetzt richtig durchzuziehen, also richtig meine ganzen Sachen aufzuschreiben. Und ich merke schon, wenn ich irgendwas nicht aufschreibe, dann mache ich es gerade auch nicht. Da gibt es ja noch mehrere Sachen, so wie, wie war das, Getting Things Done. Das wollte ich mir auch immer mal angucken, habe es aber irgendwie nicht getan. Und da braucht man ja auch extreme Disziplin, dass man das tatsächlich alles einträgt. Und ich habe mich jetzt mal dazu entschieden, das mit Remember the Milk zu machen. Und wenn man da richtige Clients für braucht, auch für Getting Things Done oder so, dann muss man da meistens Geld bezahlen. Hier bei Remember the Milk kann man zumindest die großen Sachen aller online machen. Ich kann da jetzt mal kurz nochmal reingehen. Und es gibt auch Clients für Linux und wenn man sagt GNOME, also GTK, ist es zum Beispiel Task. Und es hat aber noch nicht den kompletten Feature-Umfang, den jetzt diese Online-Version kann, was ich ein bisschen schade finde. Aber das ist dann halt ein Desktop-Client, wo man halt seine Listen sieht. Also was habe ich jetzt gerade für Listen? Habe ich eine Einkaufsliste? Habe ich eine Studium-Liste? Also ich habe natürlich eine Radiotux-Liste. Was muss ich erst für Radiotux erledigen? Eine Einkaufsliste, das finde ich immer ganz prima. Was man sogar auch machen kann, ist eine Aufgabe zu einer bestimmten Location hinzufügen. Dieses Feature habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, aber das ist natürlich auch toll. So, das nächste Mal, wenn ich vor einem Laden stehe, klingelt dann das Telefon ein bisschen, sagt, du bist gerade in der Nähe von dem Ereignis, was du eigentlich noch erledigen wolltest. Das muss ich mal unbedingt auch noch ausprobieren. Aber auf jeden Fall, wenn man sich da einloggt, sieht man erstmal, was musst du heute, was musst du morgen machen. Hast du es gemacht, kannst du es abhaken. Man kann viele, viele Aufgabenlisten definieren und wie gesagt, dass man es halt exportieren kann. In iCalendar oder RSS-Feeds oder so finde ich auch ganz schnuckelig. Und dann kann man halt diese Orte definieren und so weiter und so fort. Und Task ist halt ein relativ einfaches Ding, wo ich eintragen kann, hey, die Liste und die Aufgabe kommt in die Liste hinzu und ich kann mir alle Aufgaben anzeigen lassen und ich kann sie halt abhaken. Aber da fehlen noch so ein paar andere Funktionen, gerade das mit den Orten, dass man auch einen Ort hinzufügen könnte und sowas. Das wäre auch noch cool, wenn dieses Linux-Desktop-Programm das hat. Es gibt für KDE auch einen Plasmoid, aber das funktioniert gerade irgendwie nicht richtig. Also ich habe das jetzt auf mehreren Systemen, also auf meinem Arc, auf dem Arch, auf dem OpenSUSE und gerade auch noch mal auf der neuesten Kubuntu-Version ausprobiert. Das tut einfach irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben. Irgendwie haben sie es verkorkst. Gibt es auch schon Bug-Einträge für und ich hoffe mal, dass sie es irgendwann fixen. Vielleicht hat ja Remember the Milk die API geändert gehabt und die haben noch nicht nachgezogen oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich hoffe mal, dass das in der nächsten Version auch wieder richtig funktioniert und dann kann ich das auch mal ausprobieren. Wie gesagt, zurzeit geht es einfach nicht und der einzige Client, den ich gefunden habe, ist dieses Task. Wenn jemand noch andere kennt, kann er mir das gerne mal sagen. Im Chat wird gerade gesagt, mittlerweile kann man natürlich auch Web-Applikationen mit Prism bauen. Das hatten wir, glaube ich, auch in einer der letzten Sendungen schon mal gesagt. Oder man macht es halt online mit, also in einem Browser, quasi den offline machen mit Google Gears. Oder es gibt für macOS, wer dann tatsächlich macOS hat, gibt auch sowas ähnliches, wo man sich eine Web-Applikation in ein Programm machen kann oder so. Und ich versuche das jetzt mal wirklich durchzuhalten, weil ein bisschen Ordnung muss ja sein. Und die ganzen Sachen am besten in einem Wiki immer dokumentieren schön. Und die Aufgaben versuche ich jetzt mit Remember the Milk zu machen und Wenn ich dadurch wirklich produktiver werde, ist mir das auch diese 15 oder 20 Euro im Jahr wert. Weil die Dienste müssen ja auch von irgendwas leben. Und klar, man kann natürlich auch versuchen, sich irgendwie selber irgendwas zu schreiben. Ich habe vorher meine Listen immer in den Wiki abgelegt und sie dann halt durchgestrichen, wenn es erledigt ist. Und so kann man es natürlich auch machen, weil wenn man so ein mobiles Gerät mit sich rumträgt und ständig online ist, dann ist es auch kein Problem, mal schnell auf eine Wiki-Seite zu gehen und da zu gucken, was habe ich jetzt noch eigentlich für Einträge. Aber schon das Editieren ist dann schwierig und dann bräuchte man, da ist es schon schön, so einen Client zu haben, wo man dann halt, wer diese iPhone-Gesten kennt, halt eine Liste einfach durchstreichen kann, ne? Mit dem Finger drüber wischen und dann kann man sagen, erledigt, gut, nächste Aufgabe, was habe ich heute noch alles und das mit den Orten, was ich leider noch nicht ausprobiert habe, ist natürlich auch ganz cool, dass man auf der Karte halt die ganz verschiedenen Orte hat und dann sagen kann, hey, das musst du an dem Ort machen und das musst du dort machen und so. Ja, das mein Tipp diese Woche, Remember the Milk und die Desktop-Applikation dazu, Task und ja. Dann, ich habe ja wieder angefangen zu studieren und da muss man natürlich, ist das mit den Listen und so zwar schön und gut, da kann man sich zwar ein paar Sachen merken, aber ein richtiges Projektmanagement ist das Ganze auch nicht. Da gehört natürlich viel mehr zu, von Gantt-Charts bis über, ja, wenn man Entwicklungen betreibt, natürlich wäre es natürlich auch cool, ein SVN zu haben und ein Wiki dazu. Und da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Diese Woche würde ich gerne mal Redmine vorstellen. Und zwar, Redmine ist halt eine Projektverwaltung, auch ein Open-Source-Programm. Und die haben ja eigentlich das relativ schön in der Oberfläche. Man kann verschiedene Projekte anlegen. Man kann dann, selbst wenn man viele, viele Leute hat, die relativ gut verwalten und kann das gegen LDAP authentifizieren lassen und hat dann pro Projekt Tickets, die man erstellen kann. Also so ein bisschen sowas, was ein Ticketmanagement, ein Ticketing-System so OTS-mäßig macht. Dann kann man halt sagen, pass auf, hier, das und die Leute müssen es beobachten und dann kann man sagen, kann jeder seinen Kommentar noch hinzufügen und dann kann man sagen, es ist zu so und so viel Prozent erledigt und hat dann ein integriertes Wiki und kann Dokumente dort ablegen und ja, und generiert aus den Tickets, die man so anlegt, auch gleich Gantt-Charts und ist eine nette Projektverwaltung meiner Meinung nach. Und wer sowas so ein bisschen, da gibt es ja auch so Online-Tools wie Basecamp und das ist halt etwas, was man sich selber auf dem Server installieren kann. Ich bin ja meistens eher dafür, sich die Sachen selber zu installieren. Ja, jetzt bei Remember the Milk verstoße ich auch schon so ein bisschen gegen meinen eigenen Grundsatz. Ich bin ja auch so eher der Typ, der sagt, meine Daten gehören mir und ich hätte die, wenn dann, höchstens gerne auf meinem eigenen Server. Deswegen bin ich auch nicht so der Google Wave oder Google Buzzword hier einfügen Mensch, sondern Google ist bei mir eine Suchmaschine und die auch noch mit ausgeschalteten Cookies. Und ich habe, wenn dann, meine Sachen gerne bei mir. Und naja, aber bei Remember the Milk versuche ich das jetzt zumindest mal. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwann mal was, was man sich selber installieren kann. Oder vielleicht kennt jemand was, der sei mir da, kann mir das gerne mal empfehlen. Ja, das zu Redmine. Auf der Hauptseite sieht man halt die neuesten Projekte. Man kann auch News einstellen und jeder sieht dann halt so seine Projekte, welche Mitglieder da sind. Man hat einen Kalender und wie gesagt halt auch dieses Gantt-Chart und ja, kann Dateien hochladen, Dokumente verknüpfen und hat auch eine Übersicht, welche Aktivitäten gerade stattgefunden hat, wer hat was gerade bearbeitet, wer hat welches Ticket angelegt und ist ein nettes Projektmanagement-Tool und für mich eins der besten, das ich zurzeit kenne. Da kann man die bestimmten Sachen auch als RSS-Feed zum Beispiel abonnieren lassen und ja, kann so die wichtigsten Sachen, kann auch mit einem Versionskontrollsystem umgehen und zwar unterstützt da mehrere: Subversion, Mercurial, CVS, Bazaar, Git, Darks, kenne ich gar nicht, D-A-R-C-S, das habe ich noch nie gehört, alle anderen kenne ich oder habe ich zumindest schon mal gehört. Also so die wichtigsten Sachen, die man halt so brauchen muss, kann, ja, selbst Zeiterfassung habe ich jetzt noch nie verwendet, Foren könnte man sogar einstellen, also kann auch sagen, hey, ich verstehe zwar nicht, wofür man unbedingt ein Forum braucht, aber selbst das kann man für ein Projekt dort hinzufügen. Redmine als Software für Projektverwaltung kann man sich auf seinen eigenen Server aufsetzen. Ja, gut, dann spielen wir erstmal wieder Musik. Und zwar das nächste Lied ist Birds of Tokyo mit Wild-Eyed Boy oder sowas.
This is Max Spivak with the Fedora Project and you're listening to Radio Tux.
Genau, aber jetzt geht's nicht um Fedora, sondern um zwei andere Distributionen, die heute, oder eine zumindest heute komplett rausgekommen ist, die andere in einem neuen Release-Candidate rausgekommen ist. Fangen wir an mit Ubuntu. Ubuntu ist in der Version 9.10 rausgekommen und ich habe schon wieder vergessen, wie die Version hieß, irgendwas mit Koala, Kamik Koala oder so. Die haben ja immer so lustige Namen. Und ja, ich habe es vorhin mal installiert, da war es noch nicht mal auf Ubuntu.com richtig verlinkt und alles, aber man konnte sie sich schon runterladen und ich hatte jetzt die Vorversion nicht getestet, aber habe ich das mal gemacht, habe mir mal das ISO runtergeladen und habe es in einer virtuellen Maschine installiert und kann natürlich, da weiß man immer nicht so, wie die Geschwindigkeit ist und so, aber zumindest so einen ersten Eindruck kriegt man und habe mir danach auch noch die neue OpenSUSE Release Candidate 2 runtergeladen, die ist auch heute rausgekommen, da ist es auch nicht mehr sehr weit bis die, ja, bis zum Release, also ist auch irgendwann Anfang November. Und ja, hab die mal so ein bisschen miteinander verglichen und das, was mir bei beiden sofort aufgefallen ist, die benutzen jetzt X4. Also nichts mehr mit Standard-Dateisystem X3. Ich war ja immer noch so ein bisschen skeptisch, ob X4 jetzt mittlerweile stabil genug ist, aber es scheint für sowohl für OpenSUSE als auch für Ubuntu ja, gut genug zu sein. Und von daher benutzen die das jetzt als Standard-Dateisystem. Und da wird sich dann jetzt wohl nichts mehr groß ändern. Und wie gesagt, ButterFS ist zwar irgendwo drin, aber nicht scharf geschaltet und wird so nicht verwendet. Aber trotzdem benutzen sie jetzt X4 und da wird die Reise wohl noch ein Stück weitergehen. Ubuntu benutzt Grub 2 mittlerweile. Oder fast 2. Also es ist 1, 9, 4 oder sowas. Sieht ein bisschen, also sieht eigentlich gleich aus, ist halt, hat ein paar mehr Features und ja, bei Ubuntu startet sehr schnell, hat ja jetzt auch dieses neue Startsystem, die nutzen nicht mehr die alten System 5 Skripte, sondern sind da jetzt komplett umgestiegen und das soll nochmal richtig Geschwindigkeit rausholen, wenn ich das mit meinem Arch Linux vergleiche, also das startet auch relativ schnell, also bis der KDM da oben ist. Gut, ich muss natürlich immer das Passwort für meine komplett verschlüsselte Festplatte eingeben. Das dauert wahrscheinlich am längsten am ganzen Bootprozess. So ungefähr so schnell sollte, ein bisschen langsamer vielleicht noch, sollte Ubuntu jetzt auch sein. Und ja, dann gucken wir mal, was ist noch so Tolles drin? Achso, ja, klar. Upstart habe ich schon gesagt, Grub 2, standardmäßig. Man kann jetzt, glaube ich, auch Verschlüsselung gleich beim Start mit eingeben. Also man kann jetzt bei Ubuntu gleich sagen, hey, die Festplatte und verschlüsseln mir die auch gleich. Neuer Kernel 2.6.31.1. Ich glaube, wir sind schon bei 2.6.31.2, ne? Oder? Aber wo sind wir gerade? Ich weiß es auch gerade nicht. Auf jeden Fall, da sind die Arch Linux-Leute auch schon immer noch einen Tick schneller. Es wird jetzt Kernel-Mode-Switching unterstützt. Das heißt also, das merkt man beim Starten direkt. Der Kernel übernimmt jetzt die ganzen Grafik, diesen ganzen Umschaltprozess von der Grafikkarte. Und wenn man zum Beispiel auf die Kommandozeile wechselt, dann hat man nicht mehr dieses komische Flackern, was vorher zwischen Umschalten zwischen X-Server und um Terminal da war. Das geht jetzt alles ein bisschen smooth und auch das Starten, der Startprozess sieht auch ein bisschen weicher, sagen wir so, echt weicher aus und bei Intel-Grafikkarten tut es out of the box und bei bestimmten Radeon-Chips von AMD, ATI tut es wohl auch und sicher auch irgendwann mal für Nvidia. Aber da ich sowieso eine Intel-Grafikkarte habe, habe ich das schon vor einer Weile eingeschaltet. Und für Intel benutzt Ubuntu jetzt auch die neuen X-Org-Sachen. Also die neuen, gibt neue Treiber für die Intel-Chips und die werden jetzt auch benutzt. Und sehr groß wird jetzt auf UDEV gesetzt und HAL wird irgendwann mal abgeschafft werden. Und was mir so aufgefallen ist, ja, es sieht immer noch braun aus beim Starten. Also mir gefällt ja diese Farbe irgendwie nicht so, aber das ist reine Geschmackssache. Da kann man mich jetzt wahrscheinlich im Chat gleich wieder bashen. Der Software Manager heißt jetzt, glaube ich, Ubuntu Software Center oder sowas. Und ja, man hat dann irgendwie die Möglichkeit oder man sieht dann, was alles kostenlos ist. Das fand ich auch sehr witzig. Da sieht es so aus, als würde Ubuntu irgendwann mal sicher auch Software einbringen wollen, die dann halt nicht mehr kostenlos ist, weil es macht keinen Sinn, dabei jeder Software reinzuschreiben, Preis kostenlos. Da werden wir mal gespannt sein, was da in der nächsten Zeit auf uns noch zurollt. Ich meine, macht durchaus Sinn, ja, da auch endlich mal irgendwelche kommerzielle Software reinzubringen. Ich meine, Ubuntu, ja, visiert ja, ich muss gerade überlegen, wie das deutsche Wort ist, anvisiert, visiert ja, so normale Standard-Desktop-Nutzer an, also auch Nutzer, die nicht unbedingt was mit Linux und sowas zu tun haben und dann vielleicht packen sie da demnächst irgendwelche Spiele rein, irgendwelche Software, die so Bankprogramme oder sowas, die oder Sachen oder Unternehmenssoftware oder was weiß ich, oder man kann dann demnächst SAP runterladen oder ich keine Ahnung. Oder ein richtig legales DVD-Abspielprogramm sich runterladen für irgendwie 30 Euro oder so. Wie wär's damit? Ja? Und Nero 4 könnten sie zum Beispiel zum... Also da fallen mir jetzt spontan tatsächlich eine Menge eine Menge Software ein, die man da tatsächlich mal runterladen könnte und wo man dann tatsächlich einen Preis hinschreiben kann. Ja, ich glaube, da wird es auf jeden Fall irgendwas geben. Was da kommt, was da auf uns zukommt, weiß ich noch nicht, aber da wird irgendwann, werden da, ich meine, Spiele und macht ja auch Sinn, dass es an einer Stelle zentral hier Ubuntu Software Center heißt und man dann mit einem Klick jede Software installieren kann, egal ob die jetzt was kostet oder nicht. Und wenn man dann ein einfaches System hat, wo man die Sachen installieren kann, dann hat man quasi sowas wie den App Store, den man ja hier bei Apple iPhone oder bei anderen mobilen Plattformen dabei hat, dann halt auf seinem Desktop. Und wenn die Sachen dann auch damit noch gleich in einem Repository sind und richtig aktualisiert werden, hey, da wäre ich voll der Fan von. Also gut, man kann ja dann immer noch sagen, kommerzielle Software und unfrei und so. Richtig, aber man muss es ja nicht benutzen. Aber wenn ich dann kommerzielle Software habe, für die ich bezahlt habe, hätte ich auch gern, dass die Sicherheitsupdates gleich mit einem an einer Stelle zentralisierten Programm alle reinkommen und nicht so wie das bei Windows und Mac und die anderen großen Plattformen halt ist, dass ich jedes scheiß Programm extra updaten muss und jedes dumme Programm meint da seinen eigenen Updater mitzubringen und sich dann halb aufzuhängen und mich jedes Mal anzupoppen. Ah, das ist ätzend. Ich habe gerade irgendwie 5 Vista-Rechner versucht auf den aktuellen Stand zu bringen und jedes Flash meckert und der Sun will, dass man sein Java updatet und Adobe Updater in 5000 Versionen will dich da ärgern und oh. Ich weiß nicht, wie man mit so einem System arbeiten kann. Es macht einfach keinen Spaß. Und wenn es dann richtig integriert wäre, hey, wäre super. Also, ja, Leute, Canonical macht das. Ich glaube, dass das funktioniert, wenn die Preise jetzt nicht exorbitant sind und ihr da irgendwelchen Scheiß reinbaut. Dann kann das durchaus zum Erfolg bringen. Ja, also muss dann natürlich immer, wenn man jetzt zum Beispiel eine Software einbaut, die DVDs abspielen kann, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht kommuniziert, hey, das ist die einzige Möglichkeit, unter Linux DVDs abzuspielen. Du musst hier jetzt unbedingt die 30 Euro oder Dollar oder was weiß ich zahlen. Dann glaube ich, dass tatsächlich einige Leute denen aufs Dach steigen, aber wenn man das richtig kommuniziert und sagt, du kannst es so machen, was vielleicht in deinem Land illegal ist, aber vielleicht scheiß drauf, aber du kannst auch, wenn du gutes, reines Gewissen haben willst, dir diese kommerzielle Software kaufen, dann glaube ich oder hoffe ich mal, die meisten haben nichts dagegen. Ja, was sie ja gleich eingebaut haben, ist eins ihrer tollen Produkte, Ubuntu One. Ist jetzt im Menü gleich drin und im Nautilus auch verankert und da kann man dann Sachen synchronisieren, also das, was Dropbox eigentlich auch macht. Und da weiß ich noch nicht so ganz den Sinn von der Geschichte, weil es läuft halt nur unter Ubuntu und da klingt es sich auch nur in GNOME ein. Ja, ich meine, gut, wenn man nur Ubuntu-User ist, dann macht das vielleicht Sinn, aber wenn man mit vielen Betriebssystemen, heute Filesystem mit Datei, ich verwechsel schon wieder alles, naja, ihr wisst, was ich meine, dann finde ich, macht es nicht so einen Sinn, also dann bin ich da eher für Dropbox, es ist bei beidem ein System, was geschlossen ist im Hintergrund, also wo man wieder seine Kontrolle über seine Daten abgibt, ja. Ist, also selbst wenn es Ubuntu One heißt und Ubuntu ein super tolles Betriebssystem ist, Canonical nimmt da missbraucht so ein bisschen diesen Namen, weil sie bieten halt einen kommerziellen Dienst an und was da mit den Daten passiert, ist halt auch nicht anders als bei Google oder sonst wem. Ist halt ein Synchronisierungsdienst und gut, im Chat wird gerade gesagt, es gibt scheinbar auch ein OpenSUSE-Paket für Ubuntu One. Gut, da klingt es sich dann wahrscheinlich auch nur in Ubuntu, in den GNOME-Desktop ein. Aber was mache ich mit Windows, was mache ich mit Mac? Ja, wenn ich Dropbox verwende, dann kann ich das, läuft das auf allen Systemen und ist genauso, funktioniert so ähnlich wahrscheinlich. Also der einzige Vorteil, den ich jetzt sehe, ist, dass es halt gut integriert ist in Ubuntu, aber halt ausschließlich in Ubuntu und dass man da auch Notizen und sowas synchronisieren kann, aber das kann ich mir mit einer Dropbox auch basteln. Dann kann ich auch meine Einstellung einfach dort ablegen und verschiedene Sachen reinlegen. Also, gibt's wohl auch für OpenSUSE, vielleicht kannst du da nochmal den Link posten und dann packen wir das auch mit in das Blog zur Sendung. Das waren eigentlich so die Neuerungen, die ich jetzt bei Ubuntu gefunden habe. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, GNOME in der 2.8er Version, also 2.28er Version ist drin. Firefox ist schon nicht mehr in der aktuellsten Version drin. Ist 3.5.3, wir sind schon mittlerweile bei 3.5.4. Das ist bei OpenSUSE übrigens drin schon gewesen. Also ich habe mir den RC runtergeladen und die sind schon bei 3.5.4. Ja, das sieht man wieder. Ein bisschen mehr Bleeding Edge, ein ganz bisschen mehr Bleeding Edge. OpenOffice 3.1.1, also in der neuesten Version, und GIMP 2.6.7 und alles, was man sich so haben, suchen will. Mittlerweile ist es auch auf Ubuntu.com richtig verlinkt und ich habe jetzt gar nicht geschafft zu gucken, ob es bei Ubuntu-Users jetzt auch richtig verlinkt ist. Heute Morgen oder heute Mittag war das noch nicht der Fall, aber ich denke mal, das kriegen sie hin. Ich habe dann auch noch die Kubuntu-Version ausprobiert und ja, gefällt mir auch ganz gut. Also mit dem neuen KDE 4.3.4. 4.3.2. Kubuntu ist 4.3.2. Aber wir sind schon bei 4.3.3, oder? Ich komme mit den Versionen auch schon nicht mehr klar. Also bei Arch ist es immer mit das Aktuellste. Wenn man so eine tolle Bleeding Edge Distribution haben will. Ich bin immer so der Typ, der immer das Neueste haben will. Und deswegen sich auch regelmäßig seine Distribution zerschießt. Und deswegen sollte ich auch mindestens immer zwei drauf haben. Und ich werde mir jetzt garantiert auch die neue OpenSUSE installieren. Und mal gucken, vielleicht auch mal ein Ubuntu mit GNOME, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal, auch mit drauf tun. Und dann haben wir, ich habe ja eine Partition, meine Home-Partition, die ist verschlüsselt, die nehme ich halt immer mit. Da können die verschiedenen Programme alle draufgreifen. Dann habe ich immer, wenn man ungefähr denselben Stand von Software hat, ist es eigentlich nicht das Problem. Dann kann man verschiedene Distributionen haben, die halt sich alle ein bisschen anders anfühlen und auch mal jemandem zeigen, so läuft, sieht das aus, so sieht das aus. Man kann es natürlich auch in einer VM machen, aber wie gesagt, da ich ab und zu mal alles kaputt spiele, ist das gar nicht schlecht, mal mehrere Distributionen zu haben. Bei Kubuntu ist mir aufgefallen, ist der neue K-Network Manager schon dabei. Und der sieht ein bisschen schicker aus, der funktioniert ein bisschen besser, also dieses K-Network Manager Plasmoid. Das ist komischerweise bei OpenSUSE nicht dabei gewesen. Das, entweder ist es ein Bug oder ich weiß nicht. Das fand ich etwas arg seltsam. Als ich das OpenSUSE installiert habe, war da nicht die Möglichkeit, mein Netzwerk einzustellen. Aber gut, ich meine, ist ja erst der RC2, vielleicht ändert sich das ja noch. Oder ich war ein bisschen zu blöd. Während bei Ubuntu oder bei Kubuntu in dem Fall der neue Netzwerkmanager da war und auch gleich Netzwerk gefunden hat und alles. Und man ja über den Netzwerkmanager von DSL über WLAN, UMTS-Verbindung irgendwie alles einstellen kann, war ich ein bisschen überrascht, dass der K-Network Manager bei OpenSUSE dann nicht automatisch gestartet ist. Ich weiß nicht. Hoffe ich, kommt noch, weil das wäre sonst ein bisschen blöd. Was mir natürlich bei OpenSUSE jetzt aufgefallen ist oder was ihr sicher auch alle verfolgt habt, ist jetzt, KDE ist jetzt wieder Standarddistribution, also wenn man durchgeht, ist halt der Haken, der Vollauswahlhaken auf KDE gesetzt und es fühlt sich eigentlich sehr schön an. Was ich bei beiden Distributionen noch gerne hätte, ist, dass sie am Anfang irgendwie mehr Plasmoids ein bisschen darstellen. Also beide haben zwar irgendwie dieses Folder, diesen Folder Plasmoid da rumliegen, aber ja, man könnte da noch ein bisschen mehr zeigen, was die was KDE 4 dann so alles kann. Da sind ein paar richtig coole Features dabei, ne, von ich baue mal pro virtuellen Desktop kann ich eigene Plasmoids vergeben zum Beispiel und sowas alles. Also KDE 4 wird langsam richtig benutzbar. Ich benutze es jetzt schon eine Weile und seit KDE 4.3 bin ich richtiger Fan davon. Die ersten Versionen waren alle noch ein bisschen strange und man kann da mittlerweile richtig viel machen. Und wenn man sich natürlich eingearbeitet hat, dann weiß man auch, welche Trays man noch hinzufügen kann und welche Plasmoids es alles gibt und welche man dazu installieren kann, welche gut sind, welche toll funktionieren und ja, da müsste man schon noch ein bisschen mehr machen und ich weiß nicht. Tja, waren so meine Eindrücke von OpenSUSE noch. Das JAST passt sich jetzt ein bisschen besser in die Oberfläche ein. OpenOffice sieht in beiden Versionen in KDE jetzt richtig schön nach KDE 4 auch aus. Also vorher hatte man ja immer noch so ein bisschen das Gefühl, oh, hier ist eine KDE 3 Applikation oder eine komplette Applikation, die überhaupt nicht reinpasst. Sie sieht jetzt schön KDE 4 mäßig aus. Auch andere Applikationen sind mittlerweile so angepasst, dass man das halt alles bei KDE 4 alles aus einem Guss aussieht. Das ist ein Vorteil. Und ja, auch JAST sieht halt mittlerweile gut aus. Was ich noch ein bisschen blöd finde bei OpenSUSE, KDE und so, man hat eigentlich zwei Stellen zur Administration jetzt langsam. Früher hatte man nur JAST. Nachdem ein paar Sachen jetzt in so einem KDE Software Einstellungscenter sind, hat man doch das Gefühl, oder findet ein Neuling sich, glaube ich, nicht zurecht, was jetzt eigentlich JAST ist und was es macht. Weil wenn ich in die normalen Systemeinstellungen dort gehe, ist da JAST nur irgendein Unterpunkt und woher soll man wissen eigentlich, was es macht. Ja, es kann halt extrem viel und es ist toll. Ich benutze es ja, wenn ich OpenSUSE benutze, auch immer noch. Aber das ist ein bisschen verwirrend. Während bei Ubuntu jetzt auch, oder bei Kubuntu, also bei der KDE-Distribution für den Teil, oder im KDE-Desktop, finde ich es auch gut, dass die jetzt das Software-Management auch direkt in dieses Windows Control Center hieß es früher, ich weiß gar nicht, wie es jetzt hieß oder wie es jetzt heißt. Also da hat man die Möglichkeit, auch jetzt dort direkt Programme zu installieren und muss nicht irgendwie Synaptic oder irgendwas starten, was dann halt nicht aussieht wie eine KDE-Applikation. Das kann man jetzt auch dort direkt machen. Finde ich sehr gut. Habt ihr noch eigentlich Meinung zu Ubuntu, zu Kubuntu, zu OpenSUSE? Ich sage ja immer, hier könnt ihr anrufen. Das wäre jetzt so total die Gelegenheit, mal zu sagen, hey, Ingo, ich habe dies und jenes auch noch entdeckt. Lass uns doch nochmal kurz drüber reden. 0711 89 23 26 20. Ich schreibe es auch nochmal ganz kurz in den Chat. Dann könnt ihr vielleicht auch nochmal eure Erfahrungen zu Protokoll geben quasi. Und darüber reden. Das waren jetzt so meine Sachen, die mir eingefallen sind. Ah ne, eine Sache noch. Bei OpenSUSE ist komischerweise, oder weiß ich nicht, nur komischerweise oder nicht, jedenfalls da ist bei der KDE-Distribution mittlerweile der Firefox der Standardbrowser, während bei Kubuntu das noch der Conqueror ist. Tja. Natürlich braucht Firefox ein bisschen länger zum Starten. Kann natürlich auch mehr. Muss man abwägen. Bei Kubuntu ist es allerdings relativ einfach. Der Firefox kommt standardmäßig nicht mit. Aber sobald man auf Firefox drückt, kommt gleich, möchten Sie es nicht schnell installieren? und dann kann man mit einem einfachen Klick sein Root-Passwort eingeben und sowas, dann ist der Firefox auch schon installiert und man kann ihn benutzen. Das ist mir auch noch aufgefallen. So, gut, über Ubuntu One habe ich gelästert. Kein Network Manager, wie gesagt, ich finde es komisch, dass er in OpenSUSE nicht drin ist oder ich ihn nicht gefunden habe. Und das Ganze habe ich gemacht mit alles in allem. Ich bin immer noch irgendwie KDE 4 Fan und finde, kann man sehr gut benutzen, fühlt sich sehr gut mit OpenSUSE 11.2 an, sowohl als auch mit der neuen Kubuntu-Version. Es ist definitiv mal einen Blick wert und ich habe letztens auch irgendwo gelesen, dass jemand es total toll fand, der schon lange GNOME verwendet hat. Und das ist vielleicht nochmal ein bisschen Werbung für KDE, aber hey, im Endeffekt, benutzt die Sachen, die ihr wollt. Auch GNOME finde ich toll und was sie da mit Zeitgeist und sowas machen, ist ganz schick. Aber ich finde bei Ubuntu immer noch die Farbe grausam. Aber gut, kann man natürlich auch ändern. Gut, das Ganze habe ich auf einer VMware getestet. Da ist vor kurzem auch die neue Version rausgekommen, VMware 7 oder für Mac war das VMware Fusion 3. Da finde ich ja immer toll, oder es ist mir heute zum ersten Mal aufgefallen, als ich ein Ubuntu dort installiert habe, der weiß, wenn ich ein ISO angebe, hey, was ist das eigentlich? Und er kann sogar direkt diesen Installer noch ein bisschen mehr beherrschen, installiert dann gleich diese VMware-Tools im Gastsystem und kann dir Fragen abnehmen, dass er halt einen Account anlegt und den User und den Root-Account und sowas. Das fand ich ja irgendwie ganz stylisch. Das ist mir vorher nie aufgefallen, dass das geht. Aber was mir aufgefallen ist, ich habe auch ein Windows 7 ja mal installiert, jetzt endlich mal und mal getestet. Hat mich jetzt nicht so überzeugt, aber war ja auch irgendwie klar. Und beim VMware braucht man schon einen relativ guten Rechner und unter 2 GB ist da nichts zu machen. Ich habe ja vorhin gerade gesagt, dass meine Home-Partition verschlüsselt ist und wenn das auf der Home-Partition liegt, verschlüsselt mit allem drum und dran, dann ist das Ding so arschlahm, dass es keinen Spaß macht, das zu bedienen. Also da ist ein OpenSUSE extrem langsam und auch ein Windows 7 kann man kaum bedienen. Also man muss schon mindestens 2 GB RAM frei haben und einen schnellen Rechner haben und es am besten nicht auf einer verschlüsselten Partition liegen haben. Ansonsten hat sich gegenüber zum Beispiel VMware 6.5 jetzt nicht so groß geändert, außer dass es jetzt toll Windows 7 richtig unterstützt mit 3D-Effekten und allem Pipapo. Ja, aber auch bei VMware 6.5 lief es eigentlich relativ gut. Ja. Okay. Habe ich mir also auch angeguckt und das mit der Virtualisierung wird immer besser und da kann man auch mal schnell mal hin und her schalten. Ja, aber es gibt natürlich auch andere Virtualisierungslösungen, die nicht so viel Geld kosten wie VirtualBox und Co. Gut, dann ein bisschen Musik und zwar... Gott, den Titel sage ich definitiv nicht, weil ich ihn, selbst wenn ich es versuche, nicht richtig aussprechen kann. Das Lied sind auf jeden Fall die drei. Sind es Tenöre oder Lenöre? Okay. Also viel Spaß damit.
Thank you. Assi, Willi braucht was Mischmix vom Grill, den Auenfleisch, Käse, Deckel, ist der Nocke, alternativ, die will er Chance auf Hackfleisch, eine klare Perspektive. Die Steki vom Griech, ihr bringt mir aber nicht weiter, nur Fleischkügelwickler mach als Schwaber heißer, ob grillt oder brodert, es ist mir wurscht, dazu ein Wolzer gegen den Dusch. Ich will das Fleischkügelwickler, put a bullet in my head, vom Imbisskleid, Engel, kommt Bullet, der nächste Mad. Ich will ein Fleischkügel, wickle, put a bullet in my head, vom Imbisskleid, Engel, kommt Bullet, der nächste Mad. Ich will das Fleischkügel, wickle, put a bullet in my head, vom Imbisskleid, Engel, kommt Bullet, der nächste Mad. Ich will ein Fleischkügel, wickle, put a bullet in my head, vom Imbisskleid, Engel, kommt Bullet, der nächste Mad.
Klingt irgendwie ein bisschen, als würde Schäuble singen. Also, Fleisch, Küchle, Weckler. Aha. Na gut, ich bin kein Schwab, auch wenn ich hier in Stuttgart bin. Und ja, das war, also, hier hat drunter geschrieben, Dialekt Hip-Hop. War das Hip-Hop? Naja, gut. Lustiger Song und kann man sich herunterladen von jamendo.com. Und ich passe jetzt auch gleich nochmal den Link in den Chat, weil die Leute das gut fanden und ich fand's lustig. Haben wir noch ein Thema? Es hat ja scheinbar irgendwie keiner angerufen und ich könnte jetzt noch ein bisschen abheulen über Arch Linux. Also zumindest meine Zeitsynchronisation spinnt total auf dem System. Ich weiß es nicht, was da losgeht. Also ich habe ja einen Dell-Rechner und irgendwie, ich habe auch schon mal gegoogelt und hier und da dort gemacht und rumgespielt und von HW-Clock auf sonst was umgestellt und irgendwie, also mal Zeit, läuft die Zeit voraus und dann kommt da irgendwie mit UTC und Local Time und allem nicht klar. Irgendwie bin ich langsam verzweifelt und schicke schon immer Mails mit falscher Zeit raus und kriege dann immer eins auf den Deckel, weil meine GPG-Signatur nicht hinhaut. Ja, weiß nicht, was ich da noch machen soll. Wer da Tipps hat für mich, ich wäre echt dankbar, weil das ist so die Stelle, an der ich gerade extrem verzweifle. Ich kann natürlich, ja gut, ich könnte natürlich NTP aufsetzen und dem sagen, er soll sich alle paar Sekunden synchronisieren, aber es kann doch nicht die Lösung sein, oder? Muss da auch irgendwie noch anders gehen. Da bin ich ein bisschen ratlos, was ich da machen soll. Wer da Tipps hat, hallo, her damit. Und dann habe ich, seitdem ich hier auf Kernel Mode Switching umgestellt habe, auch das Problem. Eigentlich soll ja mit dem Kernel Mode Switching dieses Suspend to Disk und Suspend to RAM und sowas besser funktionieren. Aber bei mir funktioniert seitdem irgendwie unter Arch Linux schlechter. Also er wacht zwar schnell auf, aber danach rattert er so stark auf der Festplatte hin und her und irgendwie erzeugt so eine Last auf dem Ding, dass es nahezu unmöglich ist, das zu verwenden. Ich weiß nicht, ob das jetzt an irgendeinem Update lag, weil vorher hat es prima ohne Probleme funktioniert. Oder ob das an mir liegt. Wie gesagt, ich neige ja dazu, alles kaputt zu konfigurieren und Bleeding Edge und so ist ja manchmal auch nicht so das Beste. Also das sind so meine zwei Probleme, die ich gerade habe. Ja, wie gesagt, klar, man kann das mit NTP machen, aber es kann doch nicht sein, dass das irgendwie die Lösung ist, weil irgendwie muss es doch auch gehen, dass der meine Hardware-Uhr richtig berechnet und nicht, dass die irgendwie ständig vorgeht oder dass er auch ständig irgendwie die Zeit irgendwie eine Stunde falsch geht, dann ist halt auch das Problem, dass halt der, dass halt die Zeit von den Mount Points irgendwie falsch gesetzt ist und wenn ich neu starte, meckert erstmal das System wieder, der Mount liegt in der Zukunft und Fallsystem muss repariert werden. Ich denke, nein, musst du nicht machen. Ärgerlich. Ja gut, also wenn ich doch noch jemand eine Idee hat, dann werde ich es wohl mit TP machen müssen. War mir bisher noch zu blöd, das alles anzurichten, weil ich gedacht habe, irgendwie muss man doch auch das hinkriegen, dass es richtig läuft. Aber vielleicht ist auch die Batterie irgendwie kaputt. Oder ich bin zu blöd, wer weiß. Okay, mehr Themen habe ich diese Woche nicht. Also wenn ihr nicht noch irgendwie anrufen wollt, ich kann ja jetzt noch ein paar Mal sagen hier, Möglichkeiten zu rufen. Nicht? Na gut, dann wohl nicht. Dann war's das für diese Woche. Wir reden, nächste Woche sind wir auf jeden Fall mehr Leute und reden dann über Mozilla Raindrop, über die tollen Sachen, die uns noch so einfallen. Dann vielleicht wieder ein bisschen über Android. Da kam ja auch jetzt das SDK 2 raus. Und ich glaube, gibt nicht T-Mobile auch ein neues Handy raus. Und vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal einen Nokia N900. Und ich habe noch. Open Office hat jetzt 100 Millionen Downloads. Also Open Office 3, ne? Ist seit jetzt 100 Millionen Mal runtergeladen worden. Gratulation von mir an dieser Stelle. Aber ich weiß schon, dass ich von den 100 Millionen garantiert auch nicht 100, aber doch im hohen zehnstelligen Bereich war. Obwohl ich es natürlich auch auf mehreren Rechnern installiert habe, wo ich es dann lokal gemacht habe. Und meistens lade ich es von irgendeinem Server runter, der relativ schnell ist. Ich weiß auch nicht, wie die das zählen. Da lade ich es immer direkt runter und nicht über die Webseite. Okay. Das so. Dem Thema. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Wie gesagt, nächste Woche Donnerstag 18 bis 18. Ich habe jetzt gesagt 18 bis Open End, bis uns die Themen ausgehen. An dieser Stelle, wenn ihr Musik habt, schickt diese vorbei an info@radiotux.de und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Bleibt uns wohlgesonnen. Passt auf euch auf. Wisst ihr, macht Backups und so. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Oder? Ja.
Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frage ich mich
manchmal,
bin ich wirklich da?
Ja, ich mich auch.
Bin ich wirklich existent? Oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, da müsste ein Tag doch da sein.
Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia.
Ich kann doch nicht real sein, das ist schon mal klar. Meine Existenz ist für mich höchst umstritten. Und suche ich bei Google, wird auch schwer gelitten. Nicht mal 1000 Treffer, was heißt das hier schon? Bei Milliarden Seiten scheint das fast wie Hohn. Nur weil da mein Name steht, steht da noch nichts über mich. Und in der Bildersuche sieht keiner mein Gesicht. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste ein Tag doch da sein. Bei YouTube läuft kein Video mit mir im Abspann. Das wäre immerhin ein Indiz, du bist am Leben, Mann. Im Duden such ich vergeblich, naja, was zu erwarten. Telefonbuch gibt mir Hoffnung und Branchenbücher hatten. Doch das ist alles regional und vielleicht gefälscht. Es gibt nur eine Sache, die als Beweis zählt. Neben Sigmund Freud, bei Dumbo und Plektrum, sollte doch auch ich stehen, Wikipedia ergosum. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste ein Eintrag doch da sein. Ich habe keinen Eintrag bei Wikipedia. Drum frag ich mich manchmal, bin ich wirklich da? Bin ich wirklich existent oder bilde ich's mir nur ein? Denn wäre es so, dann müsste der Eintrag doch da sein.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.